Sozialgestaltung, der Podcast.
Hier diskutieren wir alles Aktuelle zu den Themen Sozial- und Gesundheitswirtschaft.
Gemeinsam, sozial, wirksam. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sozialgestaltung, der Podcast. Für das 7. Trendbarometer Sozial- und Gesundheitswirtschaft hat die Sozialgestaltung im Auftrag der Sozialbank im Zeitraum vom 4. September bis 22. Oktober 2025 rund 40 Geschäftsführende von insgesamt bis zu 1200 Einrichtungen der Sozial- und Gesundheitswirtschaft befragt. Im Mittelpunkt standen Einschätzungen zur aktuellen wirtschaftlichen Lage, zu Investitionsschwerpunkten, zur Personalsituation sowie zu den Themen Krisensicherheit und Hürden bei der Fördermittelbeschaffung. Darüber hinaus wurden auch weitere Aspekte, wie etwa die Zufriedenheit der Betreiber mit der Arbeit der Bundesregierung, beleuchtet. Die Ergebnisse des Trendbarometers möchte ich heute mit meinen Gästen diskutieren. Dazu heiße ich wieder herzlich willkommen Markus Sobotke, der Leiter unseres Research-Teams. Hallo Markus.
Hallo Daniela.
Und Lisa Scharf, Beraterin im Research-Team.
Hallo Daniela, danke für die Einladung.
Beide verantwortlich für die Durchführung der Studie. Und diese Konstellation hatten wir hier im Podcast ja schon einige Male. Wir sind ein eingespieltes Team. Und bevor wir in die Ergebnisvorstellung einsteigen, zunächst eine übergeordnete Frage. Welche Ziele verfolgt die Sozialgestaltung mit dem Trendbarometer?
Ja, mit dem Trendbarometer verfolgen wir seit 2022 schon das Ziel, allen Akteuren der Sozial- und Gesundheitswirtschaft in Deutschland fortlaufend einen Frühindikator für die wirtschaftliche Entwicklung der Einrichtungen und Dienste bereitzustellen. Wir möchten sichtbar machen, was die Branche bewegt. Und das Trendbarometer ist ja branchenübergreifend angelegt und soll Betreibern, Investoren, Finanziers, Verbänden und nicht zuletzt natürlich auch der Politik aktuelle und entscheidungsrelevante Informationen zu den Herausforderungen und zu den Handlungsbedarfen der Unternehmen bieten. Wir möchten damit einen Beitrag leisten, dass die relevanten Themen auf den Tisch kommen bei den jeweiligen Akteuren. Und dazu bündeln wir zweimal im Jahr, im Frühjahr und im Herbst, die Expertise in den Chefetagen großer Leistungserbringer. Und dass die Ergebnisse direkt in politische Diskussionen und Entscheidungsgremien einfließen, bestätigt uns in unserer Arbeit.
Ja, wie stellt sich denn die wirtschaftliche Situation der Sozialunternehmen im Vergleich zur vorherigen Umfrage aktuell dar?
Ja, die wirtschaftliche Situation der Sozialunternehmen hat sich insgesamt leicht verbessert. Die aktuelle Umfrage zum Trendbarometer zeigt, dass 45% der Befragten ihre wirtschaftliche Lage als angespannt oder etwas angespannt einschätzen. Das ist immer noch ein erheblicher Anteil, allerdings etwas weniger als im Frühjahr 2025. Da waren das ungefähr 48%. Gleichzeitig bewerten 38% der Befragten ihre wirtschaftliche Situation als gut, was immerhin ein Plus von ungefähr 11 Prozentpunkten entspricht. Eine sehr gute wirtschaftliche Lage hingegen geben 0% der Befragten in ihrem Unternehmen an. Das ist natürlich eine leichte Aufhellung. Das bedeutet aber nicht, dass die grundlegenden Herausforderungen am Markt jetzt alle verschwunden sind. Vielmehr zeigt sich, dass die am Markt etablierten Unternehmen gelernt haben, sich den wirtschaftlichen Belastungen anzupassen. Weiterhin bleibt aber eine echte Entlastung für die Betreiber im Sozial- und Gesundheitswesen aber aus.
Was sind denn die Gründe für die Verbesserung oder Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage, Markus?
Wie immer bei unseren Trendbarometer-Befragungen konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer als Freitext antworten, Gründe für ihre Einschätzung zur wirtschaftlichen Lage angeben. Bei einer guten Einschätzung wurden als Gründe diesmal insbesondere die hohe Nachfrage und die Auslastung genannt. Die stabile und vor dem Hintergrund insbesondere des demografischen Wandels tendenziell steigende Nachfrage ist natürlich eine zentrale Stütze der unternehmerischen Tätigkeiten in der Sozial- und Gesundheitswirtschaft. Und selbstverständlich ist die hohe Nachfrage auch keine neue Erkenntnis des Trendbarometers. Eine hohe Nachfrage mündet aber in sozialen Organisationen in aller Regel nur dann auch in einer guten Auslastung, wenn das notwendige Personal zur Verfügung steht. Da eine spontane Besserung des Personal- und Fachkräftemangels in der sozialen Gesundheitswirtschaft ausgeschlossen werden kann, kommt hier unseres Erachtens ein anderer Aspekt zum Tragen, der die Teilnehmerinnen und Teilnehmer als Grund für die perspektivische Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Lage angegeben haben. Es wird die Verringerung der Kapazitäten von Mitbewerbern sein. Also das wurde auch als Grund angegeben für eine Verbesserung der Situation. Insofern hat der wirtschaftliche Druck der letzten Jahre offensichtlich, zumindest in einzelnen regionalen Märkten, bereits zu einer Konsolidierung geführt, von der die verbliebenen Träger profitieren. Dies wird nicht zuletzt das verfügbare Personal betreffen. Als weitere Gründe für eine positive Erwartung für die nächsten 6 Monate wurden eine Stabilisierung der Liquidität auf noch niedrigem Niveau angegeben, eine Verbesserung der Refinanzierung durch Umstrukturierungen sowie eine Stabilisierung der Strom- und Gaspreise. Es lässt sich daraus den Schluss ziehen, dass sich die Träger sozialer Einrichtungen ein Stück weit an die wirtschaftlichen Belastungen angepasst haben. Von einer echten Entlastung kann aber noch nicht die Rede sein. Das zeigen die nach wie vor hohen Anteile der Teilnehmenden, die den wirtschaftlichen Ausblick als etwas angespannt oder angespannt bewerten, sowie die angegebenen Gründe für diese Einschätzung. Allen voran werden hier die hohen Kosten für die Personalakquise genannt, aber auch Punkte wie Außenstände durch verzögerte Zahlungen bei Kommunen, bei Nutzern, also die Leistung durch die Selbstzahler in den Einrichtungen, sowie von Landschaftsverbänden. Über Aussichten für anstehende Verhandlungen zu Vergütungssätzen, die derzeit nicht kostendeckend sind, werden ebenfalls als Gründe für einen kritischen Ausblick angegeben, genauso wie eingeschränkte finanzielle Ressourcen für die Digitalisierung. Hinzu kommen hohe Instandhaltungskosten bei einer unzureichenden Finanzierung. Speziell für die Eingliederungshilfe wurde der Wegfall von Deckungsbeiträgen angegeben, die bisher zur Querfinanzierung genutzt wurden und die nun fehlen. Insofern bestehen die Herausforderungen in der Vergütung der Leistungserbringung und der Finanzierung von Investitionen in bestehende Strukturen als wichtige Zukunftsfelder fort, insbesondere im Bereich der Digitalisierung.
Was bedeutet das denn für die Erwartungen beim Jahresabschluss, Lisa?
Ja, der Anteil derjenigen, die für das Jahr 2025 ein Jahresdefizit erwarten, ist tatsächlich gesunken. Im Frühjahr hatten ungefähr 44% der Befragten noch angegeben, dass sie ein Jahresdefizit erwarten. Bei dem 7. Trendbarometer, welches wir jetzt im Herbst durchgeführt haben, waren das nur noch 24%. Das ist natürlich erstmal ein positives Signal. Das ist aber ein Phänomen, das gar nicht neu ist, sondern wir beobachten eigentlich seit Beginn des Trendbarometers, dass sich regelmäßig die wirtschaftlichen Prognosen im Laufe des Wirtschaftsjahres verbessern. Das Ganze lässt sich damit auch begründen, dass man vielleicht zu Beginn des Jahres etwas konservativer an die Jahresprognose herangeht, als es sich dann letztendlich im Laufe des Jahres dann abzeichnet. Dennoch ist es wichtig, ein Augenmerk darauf zu legen, dass es trotzdem große Herausforderungen gibt am Markt, die Markus eben beschrieben hat, und dass es darüber hinaus auch noch eine durchaus bestehende Unzufriedenheit, zum Beispiel mit politischen Reformen, gibt. Darauf werden wir im weiteren Verlauf des Podcastes auch nochmal differenziert eingehen.
Was sind die 3 größten Herausforderungen für die wirtschaftliche Situation der Geschäftsfelder in den kommenden 12 Monaten?
Die 3 größten Herausforderungen, das sind der Fachkräftemangel, die Verhandlungen mit den Kostenträgern und die strategische Unsicherheit aufgrund der gesetzlichen Reformprozesse. So sehen es aktuell die Befragten. Der Fachkräftemangel stellt für 90% der Teilnehmerinnen und Teilnehmer die größte Herausforderung dar. Und im Vergleich zur letzten Umfrage im Frühjahr diesen Jahres hat dieser Aspekt noch einmal deutlich an Relevanz gewonnen. Immer an Relevanz im Verhältnis eben zu den anderen Aspekten, die abgefragt werden. Bei dem Fachkräftemangel haben wir hier ein Plus von 28 Prozentpunkten auf eben diese 90% der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und das ist schon ein erheblicher Sprung. Auch die strategische Unsicherheit aufgrund der gesetzlichen Reformprozesse hat deutlich an Bedeutung gewonnen im Vergleich zur letzten Umfrage und hat sich damit in die Top 3 geschoben. Die Unsicherheit ist natürlich nachzuvollziehen im Hinblick auf die grundlegende Reform der sozialen Pflegeversicherung. Wir haben auch nochmal hier genauer nachgefragt, da gehen wir sicher gleich auch noch drauf ein. Das Hin und Her bei der Krankenhausreform, sicher auch Reformprozesse auf Länderebene, zum Beispiel das Maß der geplanten Deregulierung in den Heimgesetzen in Bayern und Baden-Württemberg und das mögliche Nachziehen in anderen Bundesländern. Alles das bringt Unsicherheit in die Branche, die aktuell offensichtlich sehr hoch ist. Bei der letzten Umfrage waren auch die Lohnkostensteigerungen eine der 3 größten Herausforderungen. In der aktuellen Befragung stellt dies nur noch für 10% der Befragten ein zentrales Problem dar. Offensichtlich ist hier die Phase der starken Tariflohnerhöhungen überwunden. Heißt nicht, dass das Thema in kommenden Befragungen auch nochmal nach oben kommt. Für 31% der Teilnehmerinnen und Teilnehmer stellt aktuell die Umsetzung von Digitalisierung und die Einbindung von KI in ihre Geschäftstätigkeit die größte Herausforderung dar. Und für jeweils 24% ist es die Liquiditätssicherung sowie auch Zahlungsverzögerungen der Kostenträger. Alles in allem bleiben die Herausforderungen vielfältig.
Warten Sie lange auf die Zahlungen der Kranken- und Pflegekassen? Mit den zuverlässigen Factoring-Lösungen der Sozialfactoring GmbH erhalten Sie Ihr Geld unabhängig von den Zahlungszielen der Kostenträger. So bleiben Sie finanziell unabhängig und können sich ganz um Ihre Patientinnen und Patienten kümmern. Stellen Sie jetzt Ihre unverbindliche Konditionsanfrage direkt auf sozialfactoring.de.
Und welches sind auf der Gesamtunternehmensebene die wesentlichen Investitionsfelder gewesen?
Im Jahr 2025 investieren die Sozialunternehmen vor allem in die Bereiche Personal und Digitalisierung. Jeweils 69% der Befragten haben diese beiden Bereiche als wesentliche Investitionsfelder genannt. Insbesondere bei der Digitalisierung sehen wir hier einen Aufschwung von 9 Prozentpunkten. Digitalisierung ist natürlich ein zentraler Resilienzfaktor. Der Umgang mit digitalen Lösungen in Sozialunternehmen ist essentiell. Das hat die Pandemie damals auch gezeigt. Somit sollte die Implementierung und der Umgang mit digitalen Lösungen bereits in der Ausbildung zum Beispiel von Fachkräften verankert werden, um eine breite Wissensgrundlage in Sozialunternehmen aufzubauen. Gleichzeitig braucht es natürlich auch umfassende Refinanzierungsgrundlagen für digitale Innovation. Neben dem Investitionsfeld der Digitalisierung nennen hier auch 55% der Teilnehmenden Immobilieninvestitionen und jeweils 24% der Befragten forcieren die Themen Nachhaltigkeit sowie die Weiterentwicklung des Geschäftsmodells als wesentliche Investitionsfelder. Ungefähr 3% geben sonstige Investitionsschwerpunkte an, die sich hier auf verschiedene sonstige Bereiche verteilen.
Was müsste sich denn ändern, damit die Organisationen Fördermittel besser nutzen können?
Damit Organisationen Fördermittel besser nutzen können, müssen vor allem bürokratische Hürden reduziert werden. Das wünschen sich 85% der Befragten. Zudem geben 54% der Befragten an, dass eine Reduzierung der Vorhaltekosten notwendig wäre. Das betrifft also bereits entstandene Aufwendungen, die notwendig sind, um dann handlungsbereit zu sein, falls die Fördermittel genehmigt werden. 50% der Befragten wiederum geben an, dass die Förderprogramme einen größeren Teil der Gesamtkosten abdecken müssten, um diese Fördermittel dann letztendlich auch besser nutzen zu können. Ebenfalls relevant sind letztendlich die verfügbaren Eigenmittel innerhalb der Organisation. 46% geben an, dass sie mehr verfügbare Eigenmittel benötigen würden, um die Fördermittel letztendlich auch optimal nutzen zu können. Darüber hinaus geben auch 31% an, dass es eigentlich eine schnellere Entscheidung bei der Mittelbereitstellung bräuchte. Zudem muss man auch sagen, ist das Thema Rechtssicherheit bei Rückforderungen ein wesentliches Thema. 31% berichten davon, dass eben diese Unsicherheit, ob in der Zukunft Rückforderungen anfallen, dazu führen, dass Fördermittel zum Teil gar nicht erst beantragt oder genutzt werden.
Und aus welchen Bereichen fordern verschiedene Stakeholder wie Politik, Fördermittelgeber, NutzerInnen oder Angehörige derzeit Nachhaltigkeitsinformationen an?
Ja, wir haben ja die Situation, dass für zahlreiche Akteure der Handlungsdruck bei den Themen Nachhaltigkeit und diesbezüglichen Informationspflichten dieses Jahr gefühlt zumindest nachgelassen hat. Hintergrund ist die europäische Gesetzgebung, also veränderte Vorgaben, unter anderem zu Berichtspflichten. Das wurde ja alles ein Stück weit aufgeweicht oder soll aufgeweicht werden. Und so entfällt ja auch ganz konkret für zahlreiche Unternehmen die Pflicht zur Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichts. Unsere Umfrage zeigt aber, dass viele Einrichtungen und Dienste weiterhin mit Informationsanforderungen der verschiedenen Stakeholder konfrontiert sind. Für 92% der Befragten trifft dies im Bereich Energieverbrauch und Energieeffizienz zu. Bei 76% sind es die Auskünfte zu Arbeitsbedingungen und Belange der Mitarbeitenden. 64% der Teilnehmenden geben an, dass Stakeholder konkrete Informationen zu CO2-Bilanzierung und Klimazielen fordern. Und gut die Hälfte immerhin müssen auch Auskunft zum internen Risikomanagement und zur Nachhaltigkeit der Immobilie geben. Also wir kennen das ja auch selber von unserer Schwestergesellschaft, der Sozialbank, dass die Regulatorik hier entsprechende Informationspflichten vorsieht, also dass die Bank ihre Kunden und Kundinnen entsprechend zur Bereitstellung der Informationen auffordern muss. Und insofern kann zusammenfassend festgestellt werden, dass das Thema Nachhaltigkeit und die Berichterstattung hierzu trotz Veränderungen im regulatorischen Umfeld weiterhin eine große Bedeutung für die Einrichtungen und Dienste der Sozial- und Gesundheitswirtschaft hat.
Welche Erkenntnisse liefert das siebte Trendbarometer bezüglich der Entwicklung auf dem Transaktionsmarkt? Kannst du da auch was zu sagen, Markus?
Ja, wir haben erneut danach gefragt, ob aktuell, also bezogen auf den Zeitraum Mai bis Oktober 2025, Ankäufe, Übernahmen, M&A-Transaktionen oder vergleichbare Vorhaben aufgrund der wirtschaftlichen Situation zurückgestellt wurden. Aktuell ist dies nur bei 3% der Befragten tatsächlich der Fall. Das ist der tiefste Wert, der bisher im Trendbarometer zutage getreten ist. Bei der Umfrage im Frühjahr mussten noch 19% der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Vorhaben zurückstellen. In den vorangegangenen Befragungen lagen die Ergebnisse sogar noch etwas höher. Kehrseite der Medaille, das ist, dass aktuell 41% der Befragten ihre Vorhaben wie geplant realisieren können. Auch das ist im Vergleich zur letzten Umfrage eine deutliche Verbesserung des Ergebnisses. Im Frühjahr lag dieser Anteil bei 26%. Somit zeigt sich hier eine deutliche Verschiebung der Situation im Vergleich zu den vorangehenden Befragungen. Allerdings unverändert ist geblieben, dass 55% der Befragten angeben, im entsprechenden Zeitraum keine Ankäufe oder Übernahmen geplant zu haben.
Wo können nach Meinung der Betreiberinnen und Betreiber im Sozial- und Gesundheitswesen Ausgaben eingespart werden, ohne dass die Qualität der Leistung leidet?
Bürokratieabbau wird hier als wesentlicher Hebel angesehen, um Ausgaben zu senken, ohne dabei die Qualität der Leistung zu beschneiden. Darin sind sich tatsächlich alle Teilnehmenden, also 100%, einig. Darüber hinaus spielt auch die Digitalisierung von Prozessen eine zentrale Rolle bei der Einsparung von Ausgaben. Hier zeigt sich auch, dass die Betreiber von Sozialunternehmen ja gewillt sind, darin aktiv mitzuwirken. Wir hatten bereits gehört, dass 69% aller Teilnehmenden Digitalisierung als wesentliches Investitionsfeld genannt hatten. Allerdings braucht letztendlich die Digitalisierung und Automatisierung von Prozessen sowie auch der Bürokratieabbau natürlich einen gewissen politischen Mut.
Wie beurteilen denn die Betreiber die aktuellen Maßnahmen der Bundesregierung zur Verbesserung des Gesundheits- und Sozialwesens in relevanten Bereichen?
Ja, insgesamt äußerst kritisch. Besonders schlecht fällt die Bewertung bei der Stabilisierung der Altersvorsorge und der Finanzierung einer verlässlichen Pflegeversorgung aus. Hier beurteilen 89% bzw. 93% der Befragten die aktuellen Maßnahmen als unzureichend oder eher unzureichend. Das Ergebnis überrascht natürlich nicht, da jeder weiß, dass die demografische Entwicklung dieser Bereiche besonders unter Druck setzt und dem daraus folgenden besonderen Reformdruck bei Rente und Pflegeversicherung bisher keine substanziellen Reformmaßnahmen gegenüberstehen. Hierzu passt auch, dass 75% der Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Bemühungen der Bundesregierung zur Deckelung des Pflegeeigenanteils als unzureichend ansehen. Unwesentlich besser stellt sich die Beurteilung der Maßnahmen zur Stabilisierung der gesetzlichen Krankenversicherung und zum Abbau regionaler Versorgungslücken dar. In beiden Bereichen sehen gut 60% der Befragten noch Luft nach oben. Ich habe jetzt immer die Anteile der Befragten angegeben, die die Maßnahmen der Bundesregierung als unzureichend oder eher unzureichend bewerten. Vom jeweils übrigen Anteil der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist aber keine volle Zustimmung zu den Bemühungen der Politik gekommen. Vielmehr fiel beim Rest der Befragten die Bewertung neutral aus, zumeist zumindest. Dies ist sicher auch ein Spiegel dessen, dass es teilweise noch keine konkreten Maßnahmen gibt, die zu bewerten wären.
Weiterbildung, die bewegt, für die Sozialwirtschaft von morgen. In unserem Bildungscampus bieten wir Ihnen alles, was Sie für Ihre berufliche Weiterentwicklung benötigen. Seminare, Webinare, Kongresse, Inhouse-Schulungen und E-Learning. praxisnah, innovativ und passgenau für Ihre Bedürfnisse.
Egal, ob Sie sich zu aktuellen Themen wie künstliche Intelligenz, Digitalisierung oder betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Themenbereichen der Sozial- und Gesundheitswirtschaft weiterbilden möchten. Bei uns finden Sie das passende Angebot.
Lernen Sie flexibel, vernetzen Sie sich mit Fachkolleginnen und Kollegen und gestalten Sie die Zukunft Ihrer und unserer Branche aktiv mit. Alle Informationen und Ihr Weiterbildungsangebot finden Sie unter www.sozialgestaltung.de/Bildungscampus. Wir freuen uns auf Sie.
Wie gut sind denn die Einrichtungen auf großflächige Krisen oder auch Katastrophenfälle vorbereitet?
Ja, hier zeigt sich eine große Spannbreite. Ungefähr 30% der befragten Betreiber geben an, dass ihre digitalen Systeme schlecht oder sehr schlecht auf Krisen- oder Katastrophenfälle vorbereitet sind. Deutlich besser sieht es in anderen Bereichen aus, wie zum Beispiel in den Bereichen Infrastruktur und Ausstattung. Hier geben dann doch 64% der Befragten an, dass sie sehr gut auf Krisen- oder Katastrophenfälle vorbereitet sind. Bei den Themen Kooperation und Vernetzung nennen 50% hier, dass sie gut oder sehr gut auf Krisen- oder Katastrophenfälle vorbereitet sind. In Fazit kann man sagen, dass es hier einfach eine sehr große Spannbreite bei den Antworten gibt.
Ja, damit sind wir eigentlich auch schon fast am Ende der Fragerunde. Aber mich würde noch interessieren, welches Gesamtfazit zieht ihr aus dem aktuellen Befragungsergebnis? Vielleicht könnt ihr das nochmal kurz zusammenfassen für uns.
Ja, im Bereich der Wirtschaftlichkeit muss man sagen, dass sich die Träger sozialer Einrichtungen an wirtschaftliche Belastungen angepasst haben. Das sehen wir ganz deutlich. Dennoch bleibt eben eine echte Entlastung aus. Es gibt ein sehr hohes Maß an Bürokratie und es kommt auch heraus, dass diese Bürokratie eben Abläufe hemmt. Sie erschwert auch den Zugang zu Fördermitteln und treibt auch Gesundheitsausgaben in die Höhe. Das heißt, es braucht einen Bürokratieabbau und auch eine Deregulierung. Dafür braucht es aber eben auch den politischen Mut und die Reforminitiativen, um eine solche Deregulierung voranzutreiben. Und es braucht auch einen gesellschaftlichen Konsens dafür.
Zu den Transaktionen lässt sich das Fazit ziehen, dass wirtschaftlich starke Träger ihre geplanten Zukäufe realisieren und sich so zunehmend strategische Vorteile sichern. Insofern schreitet die Bildung großer Betreiberketten voran. Zu berücksichtigen ist aber auch, dass, wie wir eben ausgeführt haben, fast die Hälfte der Akteure weiterhin keine Übernahmen plant. Das Fazit bei den Investitionen kann lauten: Resilienz durch Digitalisierung. Und dies bedarf entsprechender Investitionen. Wir haben gesehen, dass die Krisenfestigkeit der Betreiber branchenübergreifend unzureichend ist. Und positiv ist zu bewerten, dass die Akteure hier offensichtlich einen starken Fokus in dem Bereich, also Digitalisierung, zur Krisenfestigkeit in verschiedenen Beziehungen mit Investitionen gegensteuern möchte.
Abschließend, wie sieht es hinsichtlich Personal aus, Lisa?
Das Thema der Personalakquise und auch der Personalbindung an das Unternehmen bleibt eines der größten Herausforderungen. Exzellente Personalarbeit ist nicht nur ein rein internes Anliegen, sondern sollte auch in jedem Unternehmen ein strategischer Schlüssel für Reputation und Finanzierungsfähigkeit sein.
Ja, vielen Dank, Lisa und Markus, für die Einordnung der Ergebnisse des 7. Trendbarometers. Den Link zum kostenlosen Download der gesamten Studienergebnisse finden Sie natürlich in den Shownotes und auf unserer Website unter www.sozialgestaltung.de. Und wir freuen uns auf ein Wiederhören. Tschüss, Markus und Lisa.
Tschüss, Daniela.
Tschüss, Daniela.
Möchten Sie mehr erfahren? Dann besuchen Sie unsere Website unter sozialgestaltung.de.
Folgen Sie uns auch auf LinkedIn, abonnieren Sie unsere Newsletter und diesen Podcast.
Bis zum nächsten Mal.